Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Marina Schweizer willkommen an diesem Fußball-Champions-League-Abend. Bayer Leverkusen war bisher in keiner besonders komfortablen Situation in der Gruppe D. Noch kein Spiel gewonnen und auf dem letzten Platz. Und dann heute Abend auch noch der spanische Hochkaräter Atletico Madrid zu Gast in Leverkusen. Aber für Leverkusen steht es aktuell gar nicht schlecht. Wir schalten beim Stand von 2:1 ins Stadion zu Christian Schulze.
Atletico Madrid, das war auch der Endstand. Und jetzt wird es eben noch mal ganz, ganz spannend. Anderthalb Minuten sind es noch, kein Abseits, ist die richtige Entscheidung. Morata nach tollem Pass von Thomas durch, war im 16er und dann hat er den Ball humorlos aus 5 Metern an Radetzky vorbei ins Tor gedrescht. Also nur noch 1:2 aus Leverkusener Sicht, weil es eben, beziehungsweise aus Madrid Sicht. Jetzt aber Leverkusen schon wieder im Angriff und Volland macht es richtig, geht zur Eckfahne, zur Linken, verliert den Ball da aber etwas zu schnell. Es gibt den Freistoß für Atletico Madrid. Dann noch ein bisschen Hektik da, aber die Spieler klatschen sich schon wieder ab und von daher wird Atletico Madrid jetzt hier aufs Tempo drücken und versuchen schnell wieder in den 16er von Leverkusen zu kommen. Deswegen muss ich mich beeilen, die Tore zu erzählen. 41. Minute 1:0, Ecke von der rechten Seite. Thomas, der Mittelfeldspieler, wollte den Ball rausköpfen, köpft ihn aber ins eigene Tor. Und Volland in der 55. Minute nach einer Flanke von der rechten Seite, die eigentlich einfach zu klären war. Aber da droscht der Abwehrspieler über den Ball hinweg. Jetzt Morata schon wieder im 16er und Radetzky hält den Fuß und reckt die Arme in die Luft und sagt, hey Jungs, jetzt müssen wir aber hier aufpassen. Eine Riesenchance für Morata, eine Riesenparade von Radetzky. Aber jetzt ist Schluss. Er pfeift vor Ablauf der 5 Minuten ab und Leverkusen sinkt zu Boden. Sie jubeln, aber gehen auch zu Boden, denn das war ein ganz, ganz hart erkämpfter Sieg in dieser Schlussphase in Unterzahl, nachdem Amiri, es war eine harte Entscheidung, rot gesehen hatte. Aber die Tore, das Eigentor von Thomas in der 41. und das Tor von Volland aus 8 Metern in der 55.
Danke, Christian Schulze nach Leverkusen. Wie präsentiert sich der FC Bayern München in Spiel 1 nach der Trennung von Trainer Niko Kovac? Das gab es schon ab kurz vor 7 im früheren Abendspiel zu begutachten. Unter Interimscoach Hans-Dieter Flick lief das Team gegen Olympiakos Piräus vor heimischem Publikum auf und erfüllte die Pflicht gegen den Außenseiter aus Griechenland. Vom 2:0 Edgar Endres.
Die Gesichtszüge von Hansi Flick nach dem Abpfiff sind nur kurz entspannt, denn zu viele Baustellen sind weiterhin offen. Es war mal wieder einer der berühmten Arbeitssiege, was Thomas Müller klar anspricht.
Wir waren heute von der ersten Minute an da, wir haben nach vorne so ein bisschen der Glanz gefehlt, haben wir oftmals trotz hoher Ballgewinne dann entweder schlechte Entscheidungen getroffen. Torwart hat 2-3 Mal wirklich erstklassig gehalten und deswegen wirkt es jetzt mit so einem späten 2:0 ja nicht ganz so himmelhoch jauchzend, aber an sich nach den letzten Wochen hier 2:0 zu spielen und überzeugend 2:0 zu spielen, das stimmt uns schon fürs Erste zufrieden.
Klar, das vorzeitige Achtelfinale nach einem ungefährdeten 2:0 lässt durchatmen, mehr aber auch nicht. Robert Lewandowski und kurz vor Schluss der eingewechselte Ivan Perisic erlösen die Bayern in der zweiten Halbzeit nach einem 10 Spiel. Das größte Manko bei den Bayern bleibt mal wieder die Chancenbewertung und das Tempo im Zentrum.
Dass wir klar auch in der Effizienz wirklich noch zulegen können, ja, das hat dieses Spiel auch gezeigt. Ich glaube 26, 27 Torschüsse, 2 Treffer, das ist eindeutig zu wenig.
Vor dem Schlager gegen Dortmund bleibt Flick nur wenig Zeit. Doch gerade in großen Spielen haben die Münchner oft den Hebel umlegen können.
Und seit gestern wissen wir ja auch, das Finale der Champions League kehrt 2022 zurück ins frei empfangbare Fernsehen. Bis dahin müssen die Fans allerdings noch zahlen, wenn sie Spiele der Königsklasse sehen wollen. Und schon vor einem Jahr hatte die Monopolkommission das Bundeskartellamt aufgefordert, den nächsten Verkauf der Fernsehrechte an der Champions League genauer unter die Lupe zu nehmen. Heute war das Thema im Sportausschuss des Deutschen Bundestags. Wolf-Sören Treusch von einer ungewöhnlich kurzen Sitzung.
In 20 Jahren Sportausschuss habe sie so etwas noch nicht erlebt, sagte die Vorsitzende Dagmar Freitag. Nur 35 Minuten tagte der Ausschuss, 6 Tagesordnungspunkte gab es, aber die Abgeordneten hatten schlicht kaum Redebedarf. Dabei stand die Vermarktung der Fernsehrechte für die Champions League zur Diskussion. Bis Sommer 2021 teilen sich die beiden Bezahlsender Sky und DAZN die Live-Übertragungsrechte für den deutschen Markt. Das Bundeskartellamt prüft seit einem Jahr, ob die Absprachen zwischen den beiden sauber abliefen. Detlef Pilger, Obmann der SPD.
Warum es so lange dauert, daran sieht man, dass das Verfahren schwierig ist, sonst hätte man es wahrscheinlich schneller abgehandelt. Ich vermute mal, die Rechtslage ist nicht eindeutig und steht immer noch in einem Prüfungsverfahren. Kann man gut finden, kann man schlecht finden, aber solange das Verfahren läuft, gibt es eben kein Ergebnis.
Er hofft, dass die Wettbewerbsbehörde die nächste Vermarktungsrunde der Fernsehrechte für die Champions League ab 2021 kontrollierend begleitet, wie es die Monopolkommission fordert. Vielleicht könne sie durch Auflagen dafür sorgen, dass die Fans wieder einzelne Live-Spiele der Königsklasse frei empfangen können. Aber es sei schwierig, so der Obmann der SPD.
Der Markt wird halt bestimmt von 3-4 Anbietern und die handeln es unter sich aus. Von daher, es ist nicht gut, es ist für den Verbraucher schwierig, insbesondere für den kleinen Geldbeutel. Aber du kannst natürlich Entwicklungen und Zeiten auch nicht zurückdrehen.
Und so bleibt dem Sportausschuss des Bundestages bei Themen wie diesen nur die Rolle des Beobachters, weniger die des Mahners. Das Verfahren selbst bestimmen andere.
Berichtet Wolf-Sören Treusch. Keine guten Nachrichten gab es in der Handball-Champions League für die SG Flensburg-Handewitt heute Abend. Der schwächelnde deutsche Handballmeister hat die dritte Niederlage in Folge kassiert. Vom 29:30 Lars Grüning.
Ein Punktgewinn wäre in dieser Partie wie ein Sieg für die Flensburger gewesen. Und zudem verdient doch der letzte Wurfversuch mit der Schlusssirene von Flensburgs Magnus Rött fand nicht den Weg ins Pariser Tor. Mehrfach lag die SG mit teils 4 Toren im Hintertreffen, aber kämpfte sich immer wieder an die mit Superstars gespickte Mannschaft von Paris Saint-Germain heran. Knapp 6 Minuten vor Ende der Partie gelang Michael Rujewski ein letztes Mal der Ausgleich für Flensburg zum 26:26. Doch es sollte nicht reichen. Paris ging mit seinem besten Aufgebot in die Schlussphase gegen erschöpfte Flensburger, die sich am Ende bitter mit 29:30 geschlagen geben mussten, aber angesichts einer guten und tapferen Leistung trotzdem erhobenen Hauptes in die kommenden Partien gehen können.
Diese Woche ist auch eine Woche des Gedenken. Vor 10 Jahren nahm sich Nationaltorhüter Robert Enke das Leben. Es ist aber auch eine Woche, in der sich der deutsche Fußball, vielleicht auch der Sport insgesamt, fragen lassen muss, hat sich wirklich etwas getan im Umgang mit Depressionen bei Sportlern. Die Spielergewerkschaft VDV hat Kritik. Sebastian Krause berichtet.
Die Spielergewerkschaft VDV hat eine Befragung unter den Fußballprofis durchgeführt. Die meisten hätten sich zurückgemeldet und die Fragen beantwortet, unter anderem, wie sie in den Vereinen sportpsychologisch betreut werden. Das Ergebnis ist für Ulf Baranowski, Geschäftsführer der Spielergewerkschaft, alarmierend. Der Großteil der Clubs in der ersten, zweiten und dritten Liga würde den Profis überhaupt keine sportpsychologische Betreuung anbieten.
Die Clubs kommen somit ihrer Fürsorgepflicht nicht nach und erkennen auch nicht den Mehrwert einer professionellen sportpsychologischen Betreuung. Denn wenn ein Spieler seelisch gesund und sportpsychologisch geschult ist, kann er auch bessere Leistungen abrufen.
Eine professionelle Betreuung gäbe es nur bei sehr wenigen Vereinen. Die ARD-Radio-Recherche Sport hat dazu alle Erst- bis Drittligisten in Deutschland kontaktiert. Von den insgesamt 56 Profivereinen beantworteten fast die Hälfte die Fragen nicht. 30 erklärten, dass ihnen die psychologische Unterstützung der Spieler wichtig sei. Für den Profibereich gibt es im deutschen Fußball nach wie vor keine Verpflichtung, Sportpsychologen zu beschäftigen. In den Nachwuchsleistungszentren ist es dagegen inzwischen Pflicht. 7 Clubs geben an, auch für die Profimannschaft einen Psychologen fest angestellt zu haben, und zwar Leipzig, Hoffenheim, Leverkusen, Düsseldorf und Mainz aus der ersten Liga, Nürnberg aus der zweiten und Braunschweig aus der dritten Liga.
Zur Frage, was kann getan werden für Sportler, denen es psychisch schlecht geht und was wird schon getan? Dazu ist seit heute auch ausnahmsweise schon jetzt das Sportgespräch für diese Woche online mit dem Sportpsychiater Valentin Marxer, der auch Robert Enkes Arzt war. Das Sportgespräch kann schon jetzt online abgerufen werden, zum Beispiel in unserer kostenlosen Audiothek-App oder auf www.deutschlandfunk.de/sport. Vor 30 Jahren fiel die Mauer und auch für den Sport kamen große Veränderungen. Letzter Trainer der DDR-Fußballnationalmannschaft war Eduard Geier und er hat sich in einem aktuellen ARD-Interview geäußert zum Zustand des ostdeutschen Fußballs 3 Jahrzehnte später.
Ja, ist natürlich auch ein bisschen traurig, wie es ausschaut. Ne? Vor allen Dingen die ganzen, sagen wir, Mannschaften, die immer eine große Rolle spielten im DDR-Fußball mit riesigen Traditionen wie Dresden, Leipzig, Rostock, Berlin, Magdeburg, Jena, die sind alle eigentlich so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, auch wenn sie, sagen wir, in der zweiten Liga spielen, vielleicht wie Dresden. Aber grundsätzlich hatte man natürlich auch mal in Europa einen Anspruch. Und das wird natürlich jetzt immer schwerer. Vor allen Dingen ist es so, die Jungs, die jetzt im Osten Fußball spielen, spielen und Fußball lernen, die Nachwuchsspieler, die brauchen ja auch Vorbilder. Ne? Wenn die natürlich nur bei Bayern München, Dortmund oder sonst wo spielen, ist das natürlich nicht immer so gut für die Spieler, die jetzt sich neu entwickeln können.
Eduard Geier, der letzte DDR-Fußballnationalmannschaftstrainer, hat das Schlusswort hier in Sport aktuell. Auch diese Sendung können Sie wie immer online abrufen: www.deutschlandfunk.de/sport. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Mir bleibt jetzt Ihnen noch einen schönen Abend zu wünschen. Machen Sie es gut und tschüss.